Ja, normalerweise, da fragt man sich als Prediger, wie kann man die Zuhörer abholen, damit sie ankommen an dem Thema, das man in der Predigt hat. Und heute, glaube ich, muss ich mich da gar nicht anstrengen. Weil ich glaube, dass Vergebung ein Thema ist, das wir alle kennen. Wir alle kennen Beziehungen und in Beziehungen gibt es immer auch Verletzungen. Wenn sie nur lang genug dauern, wenn sie nur ehrlich genug sind, irgendwann kommen Verletzungen dazu. Es gibt keine Elternbeziehung, also keine Beziehung zu den Eltern, ohne Verletzung. Es gibt keine Beziehung zu den Kindern, die ohne Verletzung abläuft. Es gibt keine Beziehung zu dem Ehepartner, die ohne Verletzung abläuft. Es gibt keine Beziehung zu Geschwistern, die ohne Verletzung abläuft. Es gibt keine Beziehung zu Freunden, auch nicht hier in der Gemeinde, zu Glaubensgeschwistern, die ohne Verletzung abläuft. Zu Beziehung gehören Verletzungen dazu, weil immer zwei unterschiedliche und auch unvollkommene Menschen, Personen aufeinandertreffen. Und wenn du dich an Verletzungen erinnerst, die dir zugefügt wurden, dann sind das bestimmt keine schönen Erinnerungen, keine guten Erinnerungen. Es fühlt sich nicht gut an, daran zu denken. Vielleicht sind es Dinge, die dir so wehgetan haben, dass du nicht vergeben kannst und dass du auch nicht vergeben willst. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier im Saal oder irgendwo hinter einem Bildschirm zu Hause und denkst, wenn der Timo jetzt mit einer frommen Floskel daherkommt und sagt, du musst einfach vergeben, dann schalte ich ab, innerlich oder auch den PC oder das Tablet ab. Ich schalte ab. Einfach vergeben entspricht eben nicht der Realität. Das geht eben nicht. Das geht wirklich nicht. Wir lesen zwar in der Bibel die Aufforderung zu vergeben, aber nirgends in der Bibel liest man, dass das einfach ist. Und wenn jemand eine Bibelstelle zitiert, in der man vergeben muss und sagt, du musst einfach vergeben, weil das da steht, dann hat er den Kontext vergessen. Den Kontext der Vergebung in der Bibel. Es gibt keine einfache Vergebung. Was auch immer Erinnerungen und Vorwürfe und Schuld von anderen in dir auslösen. Echte Vergebung ist schwer. Und weißt du, dass sogar die größte Herausforderung für den allmächtigen Gott Vergebung ist? Weißt du das eigentlich? Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir das, ja? Gott ist der allmächtige Gott, eigentlich kann der alles. Und alles macht er irgendwie ganz einfach. Ja, sogar die Schöpfung, aus dem Nichts macht er irgendwas. Zack, ist es da. Mega, oder? Ganz einfach macht er das. Heilung, zack, die passiert. Auf dem Wasser gehen, zack, das passiert. Wasser zu Wein machen, passiert einfach. Tote zum Leben erwecken, zack, und der Tote ist lebendig. Alles ganz einfach. Vergebung. Nee, oder? Wie war das nochmal mit Vergebung? Wie hat Gott vergeben? Das war nicht einfach so. Zur Vergebung musste Gott nicht nur sprechen und es geschah. Zur Vergebung gab er seine Herrlichkeit auf. Er wurde in Jesus Mensch, lebte hier auf der Welt, predigte, nahm Anteil am Leid der Menschen und nahm später das Leid und die Sünde der Welt auf sich, indem er sich schlagen ließ, blutig am Kreuz hing und schrecklich starb. Und am dritten Tag wieder auferstand. Das war nicht einfach so. Alle anderen Wunder sind ein Witz gegen das Wunder der Vergebung. Alle anderen Wunder, die Gott getan hat, sind ein Witz gegen Vergebung. Und wenn für Gott Vergebung so schwer ist, dann sag du nicht zu irgendjemand anderem oder zu dir selber, vergib einfach. Du musst einfach vergeben. Sag das nicht. Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, dass du das in den letzten Tagen oder Wochen irgendjemand gesagt hast, dann geh hin und entschuldige dich bei ihm. Weil man kann das nicht. Man kann nicht einfach so vergeben und auch nicht einfach so Vergebung einfordern. Reiß die Verse zur Vergebung nicht aus dem Kontext der Bibel. Vergebung ist das schwierigste und das größte Wunder, das Gott je vollbracht hat. Und trotzdem ist Vergebung möglich, weil Gott es möglich gemacht hat. Und deswegen sind wir nicht allein gelassen mit den Verletzungen von anderen und müssen irgendwelche Kompromisse schließen, die nicht gut für uns sind, sondern Wir können in die Bibel schauen. Wir können schauen, wie Vergebung da abläuft und können daraus lernen. In der Bibel gibt es ganz, ganz viele Vergebungsgeschichten. Ganz, ganz oft war das notwendig, weil es so viele Geschichten von Schuld gibt, weil wir Menschen immer schuldig werden. Und wir schauen uns mal eine Geschichte an und machen da so ein Prozessmodell, das wir da entdecken für Vergebung und schauen dann nachher, nachdem ich die Geschichte erzählt habe, an, wie das für uns helfen kann, für unsere Vergebung untereinander. Also zuerst mal, wie sieht das bei Gott aus? Und ich habe eine Geschichte uns rausgesucht, die die meisten von uns kennen. Das ist die Geschichte der ersten Schuld überhaupt, des ersten Vergebungsprozesses überhaupt. Und das ist die Geschichte des Sündenfalls in 1. Mose 3. Und der erste Schritt in diesem Prozessmodell ist das Fehlverhalten, die Sünde. Kennt wahrscheinlich die Geschichte, Gott sagt zu den Menschen, ihr dürft die Frucht nicht essen von diesem einen Baum. Was macht der Mensch? Er nimmt diese Frucht irgendwann mal und beißt davon ab. Und erst die Eva, dann Adam. Und dann ist dieses Fehlverhalten passiert. Und daraus resultieren Verstecken und Lügen und Schuldzuweisungen und ganz viel aus dieser einen Sache. Also zuerst das Fehlverhalten. Und dann, was passiert dann? Gott sagt nicht, ach, passt. Oder, ja, drücken wir mal ein Auge zu. Gott sagt auch nicht, mit denen will ich nie mehr was zu tun haben und geht einfach weg. Sondern Gott konfrontiert. Gott geht auf sie zu. Gott sagt, wo bist du? Ja, Adam und Eva hatten sich versteckt. Sie wollten eigentlich diesem Konflikt, dieser Konfrontation, wollten sie aus dem Weg gehen, so wie wir einfach eigentlich auch Vergebungsprozessen aus dem Weg gehen wollen, weil diese Konfrontation nötig ist. Aber Gott lässt sie nicht gehen. Wo bist du? Wo bist du? Lass das zu. Lass das zu, dass da eine Situation ist, in der du schuldig geworden oder wo Schuld an dir passiert ist oder in der du schuldig geworden bist. Gott konfrontiert. Und dann kommt es zur Klärung. Gott fragt erstmal, was passiert? Was passiert? Eigentlich wusste Gott ja ganz genau, was passiert ist. Deswegen kommt er ja. Aber er will das von ihnen wissen. Er will wissen, wie es ihnen damit geht, was da passiert ist. Er will diese Selbstreflexion von ihnen. Und Adam und Eva schieben die Schuld direkt weg von sich. Ja, Adam sagt, die Frau war es, sie hat es mir gegeben. Die Frau sagt, die Schlange war es. Hat man immer irgendwie einen Schuldigen. Sie wollen diese Klärung nicht zulassen. Sie wollen die Schuld nicht zulassen. Aber Gott gibt sich damit nicht zufrieden. Gott lässt zwar die Ausreden zu und die Selbstreflexion zu. Es ist ihm wichtig. Er sagt nicht von vornherein, so war es, sondern er lässt diese Ausreden und Selbstreflexion lässt er zu. Aber er lässt die Ausreden nicht gelten. Er antwortet in absoluter Klarheit. In absoluter Klarheit. Und er spricht über Verantwortung. Dass die Verantwortung, dass es eine Verantwortung gibt, die Adam und Eva auf sich nehmen müssen, aufgrund der Schuld. Gott ist zornig. Gott ist zornig und er sagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Und ihr müsst die Verantwortung für euren Fehler, ihr müsst ihn übernehmen. Sprecht dir nicht einfach billige Vergebung zu, tu so, als ob nichts gewesen wäre, sondern die Verantwortung ist wichtig. Ihr müsst die Verantwortung übernehmen. Und so werden sie aus dem Paradies gestoßen. Sie kommen in eine gefallene Welt voller Schmerzen, voller Mühen, voller Krankheit und voll Leid. Römer 1 formuliert das mal so, wir Menschen wurden uns selbst überlassen. Unseren eigenen Wünschen, unserem Egoismus, unseren Lüsten. Wir wurden uns selbst überlassen. Das war die Verantwortung der Menschen. Und doch bleibt auch hier Gott nicht stehen. Weil die Verantwortung konnte der Mensch niemals ganz alleine tragen. Und egal wer an uns schuldig wird, er wird die Verantwortung nie voll tragen können. Gott zeigt Empathie. Er setzt sich in die Situation der Menschen hinein. Und er gibt nicht die volle Gerechtigkeit, die lässt er nicht gelten, ja, das wäre sonst die Auslöschung der Menschen gewesen, sondern er mildert ihre Strafe ab. Er sorgt sogar für sie. Er bastelt ihnen Kleider, damit sie sich nicht mehr für ihre Nacktheit schämen müssen. Er beschränkt ihr Alter und sagt, wir Menschen, ihr werdet nur eine bestimmte Jahreszahl alt und dann sterbt ihr und dann ist die Ewigkeit. Er mildert die Umstände. Er versetzt sich in sie hinein. Und der Gipfel seines Mitleides wird sein Mitleiden in Jesus, der letztlich am Kreuz stirbt. Kommen wir nachher nochmal drauf. Und dann ist der nächste Schritt die Verhaltensänderung. Nicht nur die Verhaltensänderung von Adam und Eva, sondern auch die Verhaltensänderung von Gott. Gott kommt vom Zorn zur Fürsorge. Er ist da. Die Fürsorge geht weiter in der Geschichte mit der Menschheit. Gott mischt sich weiter ein in das Leben der Menschen. Die sind nicht auf ewig verloren, müssen jetzt nicht alleine da rauskommen, sondern er behandelt sie als Menschen, als Gegenüber, obwohl sie es manchmal gar nicht mehr sind. Er mischt sich ein beim Brudermord, er mischt sich ein bei Noah und den Glaubensvätern, er schreibt seine Geschichte weiter, er gibt den Menschen den Heiligen Geist, er tut Wunder unter den Menschen, obwohl sie sündig sind. Er handelt, als wären sie nicht sündig manchmal. Er ist geduldig, in der Gefallenheit und in dem Leid ist er da. Er behandelt seine Nachfolger schon so, als wären sie nicht sündig. Er gibt ihnen Verantwortung, baut mit ihnen sein Reich und so weiter. Verhaltensänderung bei Gott, aber auch vom Menschen. Gott begleitet den Menschen auch, indem er sagt, hey, nehmt eure Verantwortung wahr und verhaltet euch nicht mehr so, dass ihr andere verletzt. In den Begegnungen mit Jesus war das oft so, dass Jesus gesagt hat, ich vergebe dir deine Schuld, geh hin und tu es nie wieder. Tu es nicht wieder. Verhaltensänderung, das gehört dazu. Aber weil die beschränkt ist, weil unsere menschliche Kraft beschränkt ist, ja, kommen wir manchmal nicht ganz zur Vollendung der Vergebung. Aber trotzdem schafft Gott diese Vollendung der Vergebung. Er vergibt uns jetzt schon, hat er in Jesus gemacht. Die ist von seiner Seite aus vollendet. Aber sie kommt voll zur Entfaltung in der Ewigkeit bei ihm. Und da, spätestens da erleben wir die Vollendung im Himmel. Also wir merken, Vergebung ist nicht nur einfach eine kleine Entscheidung, die man trifft, sondern Vergebung und ja, je mehr, je größer die Schuld ist, Veränderung ist ein Prozess. Ein Prozess. Und jetzt lasst uns den Prozess mal Schritt für Schritt durchgehen für unsere Beziehungen miteinander. Und ich habe aber, bevor wir da reingehen, drei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung ist, dieser Prozess, der ist für dich ganz persönlich, du kannst ihn ganz alleine durchgehen, um Klarheit zu gewinnen. Und du kannst mit einem anderen Menschen, also der an dir schuldig geworden ist, mit dem kannst du da auch durchgehen. Ich empfehle dir, zuerst es selbst zu machen. Beide Parteien machen das selbst für sich. Und dann kommen sie miteinander ins Gespräch. Es kann aber auch sein, dass das eskaliert dann. Dann mache ich dir Mut, das zusammen mit einem Seelsorger zum Beispiel zu machen oder einer Vertrauensperson von euch. Und die dritte Vorbemerkung ist die, vergeben bedeutet nicht, naiv zu sein und alles mit sich machen zu lassen. Das ist manchmal im christlichen Kontext auch ein Missverständnis. Und deshalb sage ich das, vergeben kannst du auch mit einer kurzen Trennung, wenn der andere nicht nur einmal schuldig an dir geworden ist, sondern wenn du in Systemen lebst, wo ständig Gewalt an dir getan wird, dann bedeutet Vergebung nicht, dass du da drin bleiben musst, in der Gewalt. Du kannst rausgehen und dich trennen. Das sind die Vorbemerkungen zu diesen Schritten. Und dann kannst du diese Schritte trotzdem alleine gehen. Und wenn der andere, der Schuldige, bereit dazu ist, könnt ihr dann gemeinsam wieder Vergebungsprozesse gehen. Also, das als Vorbemerkung. Jetzt fangen wir an mit dem ersten Punkt, Fehlverhalten. Auch das ist nicht nur in unserer Beziehung zu Gott der erste Punkt, sondern auch in Beziehung miteinander. Wir reden nur über Vergebung, wenn irgendjemand schuldig geworden ist. Das ist ganz klar. Am Anfang steht eine Schuld. Und da ist es jetzt wichtig, und da kommen wir zum zweiten Schritt, dass wir das ernst nehmen, weil das macht ja irgendwas mit dir. Und jetzt kannst du unterschiedlich reagieren. Du kannst sagen, ach ja, ich verdränge den Schmerz. Er war schon nicht so schlimm. Oder du kannst es überspielen, so als ob nichts gewesen wäre. Oder du kannst es kleinreden und sagen, war nicht so schlimm. Und all das sind so Verdrängungsmechanismen, die keine echte Lösung schaffen. Und die schaffen auch keine echte Vergebung. Dann ist Vergebung schon gekillt, schon von vornherein. Und was wir von Gott in der Bibel lernen, ist, dass er Schuld ernst nimmt, dass er die eben nicht verdrängt, Und in manchen Ehen oder Beziehungen ist das echt ein Problem. Verletzungen werden einfach weggewischt. Ja, das ist doch nur eine Kleinigkeit, sagt man. Und irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man das Gefühl hat, dass man sich auseinandergelebt hat. Dass man sich nichts mehr zu sagen hat. Weil so diese kleinen Schritte des Nichtvergebens und des nicht den Mut gehabt haben, einander mit Schuld zu konfrontieren und Streit nicht einzugehen, so eine große innere Distanz aufgebaut hat. Man fühlt eine fast unerklärliche Distanz. Man fragt sich, was ist da jetzt los? Manchmal sind kleine Verletzungen, die sich angesammelt haben, die man aber nie an sich rangelassen hat, die man deshalb auch nie vergeben konnte, eben diese Ursache von diesem Auseinandergelebtsein. Also, wenn jemand schuldig an dir geworden ist, lass es an dich ran. Manchmal tun wir das nicht, weil wir uns nicht für wichtig genug halten. Wir halten uns nicht wichtig genug, um uns damit zu beschäftigen. Und weißt du, deswegen spreche ich dir das heute Morgen nochmal zu. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein Geschöpf Gottes. Psalm 139 sagt dir, dass Gott dich schon bereitet hat, bevor du geboren wurdest. Hat er dich gestaltet, wunderbar und einzigartig. Er hat dich gesehen, schon da und gemacht. Er hat dir Wert und Würde verliehen. Und das ist nicht in Ordnung, wenn dich jemand verletzt. Das ist nicht in Ordnung, wenn jemand schuldig an dich wird. Das musst du nicht einfach runterschlucken und einfach so verdrängen. Falsch vergeben. Nur weil du denkst, Vergebung ist ein Gebot. Manchmal brauchen wir den Ehepartner oder einen Arbeitskollegen oder einen Verwandten oder einen Freund oder Gott in der stillen Zeit, der uns darauf hinweist, da ist was. Kehr es nicht einfach unter den Teppich. Eine Konfrontation mit Schuld, die finden wir so oft in der Bibel. Ja, Jesaja bricht in seiner Vision von Gott, er bricht vor ihm nieder und sagt, ich bin unwürdig. Weil er diese Heiligkeit Gottes sieht und weil er plötzlich sich konfrontiert mit dieser Schuld, die er vor Gott hat. Paulus fällt auf der Reise nach Damaskus hin und als er Gott begegnet, da wird ihm seine ganze Schuld bewusst, er wird blind. Paulus konfrontiert später Petrus damit, dass er vor den Judenchristen geheuchelt hat. Paulus konfrontiert die Korinther mit ihrer Schuld und so weiter, so vielen Stellen. Es ist nicht christlich, einfach so in Anführungszeichen zu vergeben, falsch zu vergeben, das einfach unter den Teppich zu wischen, einfach nie mehr drüber zu reden, nur weil man Harmonie gut findet. Wenn du dir einer Verletzung bewusst bist oder jemand dich darauf hinweist, dann schau sie dir an in seiner ganzen Hässlichkeit. Es ist wie mit dem seelischen Prozess, da ist es so wie auf dem Arzttisch. Ja, der Arzt, der sollte vorher hinschauen, bevor er operiert. Er sollte sehen, was ist kaputt. Blind operieren war noch nie so eine gute Idee. Also, bevor du dir selbst zu schnell Vergebung zusprichst, habe den Mut, dich deiner Verletzung zu stellen. Und wenn du ahnst, da ist irgendwas, aber du keinen Zugriff darauf bekommst, dann sprech mit einem guten Seelsorger darüber. Und dann bemühe dich um Klärung. Der dritte Schritt ist die Klärung. Wir fragen uns, was ist da jetzt eigentlich passiert mit mir? Was verletzt mich selber so? Wo ist der andere schuldig an mir geworden? Warum bin ich so verletzt? Und wenn das so eine schlimme Sache war, dann ist es eigentlich ganz schnell erklärt, wenn es eine ganz offensichtliche Sache war, jemand haut dir eine runter, dann weißt du genau, das war der Grund, warum ich jetzt sauer bin, ich habe eine schmerzende Backe. Da muss man nicht lange überlegen. Aber manchmal ist es ein bisschen subtiler. Ja, wenn du zum Beispiel dein dreckiges Geschirr auf dem Tisch stehen lässt und deine Frau muss das später abräumen, dann ist das an sich ja kein Strafverbrechen irgendwie, dass du dein Besteck da liegen gelassen hast. Aber du hast deine Frau heruntergesetzt. Wie gesagt, du bist die Dienerin, du musst mir dienen. Es kann sein, dass deine Frau das voll gern macht und das auch sagt, dann ist es ja okay. Man darf sich ja auch gegenseitig Gutes tun. Aber es kann sein, dass deine Frau das verletzt. Und dann fragst du, hey, was ist da passiert? Warum ist meine Frau jetzt so wütend? Ja. Manchmal ist es eben nicht so direkt. Manchmal versteckt sich was dahinter. Was stört mich? Was ist die sachliche Basis für mein Kränkungsgefühl? Klarheit schaffen ist das Stichwort. Gott vergibt nicht pauschal, ohne Klarheit geschaffen zu haben. In der Bibel sagt uns Gott genau, was richtig und was falsch ist. Sonst wüsste man ja auch gar nicht, was man vergeben soll und ob man vielleicht ungerechtfertigt sauer ist. Klarheit ist wichtig. Man klärt für sich, was ist die Schuld des anderen, was steckt dahinter. Das in sich reinfressen von Fehlern ist keine Lösung, weil es tatsächlich so ist, dass der andere Schuld unbewusst begeht oder es nicht wahrnimmt, wie weh es dir wirklich tut. Und deswegen ist es gut, es auch offen anzusprechen. Es kann sein, der andere hat nämlich gar nicht bemerkt, dass er schuldig an dir geworden ist. Kläre das also. Kläre das. Also, was ist da überhaupt passiert? Was genau löst das in dir aus? Warum ist das schlimm für dich? Warum hat dich das verletzt? Klärung. Dann können auch Emotionen und Konsequenzen auftauchen. Wenn die Verantwortung klar ist, dann kommen auch Emotionen und Konsequenzen auf. Verletzung tut weh. Ja, man ist voller Emotionen, man ist verletzt, man ist zornig, man ist wütend. Und nachdem man den Prozess der Klärung durchlaufen hat, weiß man auch warum und weiß vielleicht zu Recht. Und ich fand das schön, wie Esther das vorher gesagt hat, man kann auch stampfen manchmal und man kann zornig sein und man kann auch schreien und man darf weinen und das ist auch okay, weil da ist wirklich Unrecht passiert. Gott selbst unterdrückt diesen Zorn nicht, diese Enttäuschung nicht, diesen Schmerz nicht. Bei Adam und Eva, da äußert sich das offen. Bei Mose und dem Volk, da Israel, da äußert Mose ihn offen, seinen Zorn. Oder bei David äußert Gott seinen Zorn offen, bei dieser Geschichte mit Bathseba. In den Prophetenbüchern der Bibel äußert er ihn offen. Es gibt zwar auch eine sündige Art und Weise, seinem Zorn freien Lauf zu lassen, das ist ja klar. Und wenn es um Verantwortung geht, dann kann man auch ins Verantwortung zuschieben und sich gegenseitig beschuldigen kommen und das kann auch destruktiv sein. Aber es gibt auch eine gesunde Art und Weise, seinen Zorn und seine Gefühle Ausdruck zu verleihen, weil das den Schmerz zeigt. Und wenn ihr merkt, dann, also wenn du alleine dieses Prozessmodell für dich durchgehst, dann lass den dem freien Lauf. Wenn ihr aber merkt, in dem Gespräch miteinander, da kommt ihr in so eine Spirale rein, in der euch gegenseitig immer Schuld zuschiebt, so, dass ihr so ein Verletzungspingpong habt, ja, der eine verletzt mich, dann verletze ich den anderen wieder und so, dann sucht euch vielleicht eine dritte Person, die es moderiert, die mit euch redet. Also, das kann das Verantwortung finden, wer hat in dem Konflikt Verantwortung und welche Verantwortung hat man, das ist oft mit Emotionen verbunden und die dürfen raus, aber nicht so, dass ihr euch wieder verletzt. Deswegen ist es gut, zuerst alleine das zu klären und darauf vorbereitet zu sein und dann mit dem anderen darüber zu sprechen. So, dann kommt die Empathie. In diesem Schritt lenken wir den Blick von der Verletzung auf die Person, die uns etwas angetan hat. Teilweise sind es natürlich Fragen, die aufkommen. Warum hat der andere das gemacht? Warum hat er das gemacht? Was hat ihn oder sie dazu geführt? Und bei diesem Schritt geht es gar nicht darum, den Täter zu entschuldigen. Überhaupt nicht. Ich versuche nur, ihn besser zu verstehen. Wer ist der, der mir das angetan hat? Wie ist er sonst? Warum hat er mir die Verletzung zugefügt? Was hat ihn oder sie angetrieben dazu? Was ist seine Geschichte? Wurde die Person vielleicht ebenso verletzt? Im Zeugnis vorher haben wir das gehört auch, ne, dass da manchmal von der Kindheit auch Sachen drin sind, die uns irgendwie zum Verhalten drängen oder so. Wurde die Person vielleicht ebenso verletzt? Geschah die Verletzung aus Hilflosigkeit? Oder weil die Person so erzogen wurde? Oder weil sie unter Stress stand? Oder weil wir einfach charakterlich unterschiedlich sind? Das ist in der Ehe ja in so Kleinigkeiten manchmal der Fall. Ja, der eine, der sorgt besser für sein Zeug, weil er halt mehr sachorientiert ist und dann nervt es, wenn die andere Person Socken irgendwo rumliegen lässt. Und die andere ist dafür vielleicht mehr beziehungsorientiert und die nervt es dafür, weil der andere nie über seine Gefühle redet und das nicht so gut kann und so. Und dann merkt man, da hat man Unterschiede, ne? Und wenn man die Fähigkeit hat, sich in den anderen rein zu versetzen und wenn man wirklich Interesse dafür hat, wie der andere tickt und warum er manchmal Dinge tut, die er tut, dann ist an diesem Punkt der Empathie manchmal schon ein Knoten geplatzt, der einem hilft, dem anderen leichter zu vergeben. Also das ist eine wichtige Sache, vor allem bei Kleinigkeiten im Alltag, zu gucken, wie ist der andere geprägt. Was davon kann er vielleicht auch gar nicht mehr ändern? Mit was muss ich vielleicht leben? und auch ein Bewusstsein dazu, dafür entwickeln, dass mein Partner dafür mit anderen Dingen auch leben muss, die mich betreffen. Ich bin ja auch nicht perfekt. Empathie kann da eine Lösung sein. Also es hilft ungemein, sich im Vergebungsprozess in den anderen einfühlen zu können, einander Schwächen zugestehen zu können. Gott hat bei seiner Vergebung auch immer uns als seine Geschöpfe im Blick, als Menschen, die er liebt, als solche, die er als seine Kinder angenommen hat, wenn wir an ihn glauben. Er sieht nicht nur die Tat, sondern auch unser Sein und unser Gewordensein. Und so begegnet er auch den Menschen in der Bibel. Nie einfach nur mit Vorwürfen, sondern immer mit Verständnis. Frau im Jakobsbrunnen ist so ein Beispiel, Johannes 4, wenn ihr das mal lesen wollt. Also mach dir das immer wieder bewusst, wer ist der andere, wenn du die Schuld mal kurz ausblendest? Dein Ehepartner, der dir ein Versprechen gegeben hat, ja, durch gute und durch schlechte Tage. Dein Vater, deine Mutter, die dir sonst auch viel Gutes mitgegeben hat und die vielleicht gar nicht grundsätzlich das Schlechte für dich will. Der Leiter deiner Kleingruppe, der Pastor, der Bruder, die Schwester in der Gemeinde, die sonst wirklich ein Anliegen haben, sonst für dich und für das Reich Gottes, aber dann doch schuldig geworden sind. Nochmal, das rechtfertigt alles nicht die Schuld, darum geht's nicht, sondern es geht um Verstehen und nicht um das, die Schuld kleinzureden. Jesus geht mit seiner Empathie und Liebe sogar so weit, dass er seine Schuld, unsere Schuld auf sich nimmt. Manchmal fühlt sich Vergebung auch so an, nämlich nach Schmerz. Eigentlich fühlt sie sich immer so an, wenn uns wirklich jemand etwas Schlimmes getan hat. Wenn es nicht nur so kleine Lappalien waren, sondern wenn es wirklich um eine tiefgreifende Vergebung geht, dann fühlt sich nämlich Vergebung auch immer nach Schmerz an. Man verzichtet auf Rache, man verzichtet auf Revanche, auf persönliche Gerechtigkeit. Vergebung ist wirklich das Ungerechteste auf der ganzen Welt. Deshalb ist es auch das Härteste, dass wir Menschen durchleiden müssen. Und hier gibt es aus meiner Sicht nur eine Lösung. Geh hier zu Jesus. Wenn du hier wirklich schlimme Dinge vergeben willst, dann braucht es das Wunder der Vergebung. Und Freunde, das ist ein geistlicher Kampf. Geh an sein Kreuz, schau auf seine Wunden. Er leidet, er sorgt für Gerechtigkeit für deine Schuld. Wir Christen haben die Gewissheit, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, weil der Schmerz auf Jesus liegt. Und wenn wir in normalen Prozessen zu Jesus gehen, wo es um unsere eigene Schuld geht, dann sehen wir dort in seinen Wunden, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir frei sind. Und genauso wie wir das für unsere Schuld in Anspruch nehmen, können wir das tun für den anderen, der uns schuldig geworden ist. Können wir sagen, hey, ich brauche deine Gnade, damit ich sie an den anderen weitergeben kann. Weil ich kann es nicht, es gibt sonst keine Lösung. Es gibt keine Buße, keine echte Ausradierung der Schuld, das geht es nicht. Wenn ich in dein Auto fahre, dann ist deine Delle. Und egal wie viel auf Knien ich rumrutsche, deine Delle geht nicht weg. Ich kann mich selber auspeitschen in deiner Gegenwart und sagen, es tut mir so leid, ich kann mir Leid zufügen, du kannst mir Leid zufügen, die Delle, die wird nicht wieder richtig. Und wenn du wirklich was vergeben musst, dann kann der Schuldige, es niemals bezahlen. Niemals. Er kann niemals das wieder gut machen. Das geht nicht. Du als Schuldiger kannst das nicht. Stefan hat gesagt, er musste nur mal ganz neu in seiner Identität arbeiten. Weil seine Schuld ihn so getroffen hat. Sonst hätte er nicht mehr leben können. Und das hat er nicht nur so dahin gesagt. Wenn du schuldig geworden bist, kannst du das nie wieder gut machen. Nie wieder ungeschehen machen. Das geht nicht. Und deswegen brauchen wir diesen Ort, dieses Kreuz, wo Jesus unsere Schuld auf sich nimmt. Versteht ihr das? Das ist so wichtig. Sonst geht es nicht. Wir werden nie fertig mit dem, dass wir dem anderen, der schuldig an uns geworden ist, Lasten aufzuladen. Vielleicht, weil er sich nicht ändern kann, aber auch, weil er die Delle, die er zugefügt hat. Es geht nicht. Man kann es nicht mehr ungeschehen machen. Wir brauchen die Gnade. Und diese Gnade, die finden wir nur am Kreuz, wo Jesus bezahlt hat dafür. In seinen Wunden, da sehen wir den Schmerz, den er auf sich genommen hat, damit er uns vergeben kann. Und aus dieser Gnade, die wir für uns selber in Anspruch nehmen, da schöpfen wir Kraft für die Gnade, die wir dem anderen Stück für Stück geben müssen, wenn wir Vergebung wollen. Der Kern der Vergebung geschieht, und da bin ich überzeugt, nur am Kreuz. Und wir als Christen, wir haben dieses Vorrecht, dahin zu gehen. Es gibt, das Kreuz ist der einzige Ort, an dem Vergebung möglich ist, ohne Schuld zu relativieren. Und idealerweise seid ihr zu zweit, als der, der Schuld verursacht hat, und als die Person, die unter dieser Schuld zu leiden hat. Und kommt zum Kreuz und erlebt gemeinsam, wie Gott euch eine neue Identität schenkt. Nicht die Identität dessen, wie der andere dich verletzt hat, als der Verletzte, als der Kaputte. Nicht die Identität als der, der mit der Schuld gar nirgends hin kann, weil er es nicht wieder gut machen kann, sondern als Söhne und Töchter Gottes, denen vergeben ist. Dort am Kreuz, dort gibt es der einzige Ort der Gerechtigkeit. Blutig und leidend hängt er dort. Er nimmt dir hier Stück für Stück dein Vergebungsleiden ab. Er weiß genau, wie es ist, ungerecht zu leiden. Er weiß es genau. Er weiß, wie es ist, Kotzbrocken wieder zu lieben. Weil er mich liebt. Und weil er dich liebt. Er weiß, wie es ist, Sünder wieder anzunehmen, wie schmerzvoll es ist. Hier wird nichts klein geredet. Hier wird nicht einfach gesagt, vergib einfach. Hier sehen wir den leidenden Jesus. Hol dir da deine Kraft. Nur hier kannst du loslassen. Nur hier kannst du Kraft für den nächsten Punkt finden. Verhaltensänderung. Dort kannst du deinen Schmerz lassen. Dort findest du Gerechtigkeit. Im idealerweise zusammen als Schuld, der schuldig geworden ist und der dem Schuld getan wurde. Dort findet man das und dann kann man Stück für Stück die Schuld dort lassen. Es ist oft ein Prozess. Wir neigen dazu, Schuld immer wieder mitzunehmen. Aber wir sollten es dort lassen am Kreuz und das können wir, weil der Tod nicht das letzte Wort hat. Das Blut und die Wunden am Kreuz, damit endet die Geschichte nicht, sondern mit der Auferstehung. Das ist auch etwas, was wir dort bekommen. Kraft für ein neues Leben, Kraft, unser Verhalten zu ändern, dass wir uns jetzt schon so behandeln, als würde man die Schuld nicht mehr nachtragen. Weißt du, wie Gott das macht? Gott vergibt uns unsere Schuld und dann behandelt er uns so, als wären wir nicht schuldig, als wären wir rein. Wenn unsere Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, sagt Jesus, sagt Gott. Alten Testament. Im Neuen Testament wird das in ähnlicher Weise immer wiederholt. Gott beauftragt uns sogar. Er sagt sogar, hey, ich sage nicht nur, dass du von der Schuld frei bist, sondern du bist mein geliebtes Kind. Er schenkt uns eine neue Identität. Und dann beauftragt er uns und sagt, hey, baut mein Reich. Baut mein Reich. Ich tue so, als ob ihr gar nicht die Sünde wärt. Ich tue so, als ob ihr wirklich meine Kinder wärt, weil ihr seid es auch. Ihr seid es auch. Und ich behandle euch so, schon durch den Blick des Kreuzes als absolut reine Menschen. Und das ist das Vorbild, dem wir nachstreben, wenn wir echte Veränderungen erleben wollen. Dass wir der anderen Person nichts mehr vorhalten. Aber dass wir das auch nicht zu schnell machen, dass wir da ehrlich in uns reinhören und Stück für Stück am Kreuz das loslassen. Immer wenn wir merken, da kommt wieder was, dass wir dann zu Jesus hinrennen und sagen, durch deine Kraft, Jesus, durch deine Kraft behandle ich die andere Person so, als wäre sie nicht schuldig, als hätte sie das nicht getan, weil ich habe mit ihr zusammen diese schmerzvollen Prozesse erlebt. Ja, man fängt nicht mit Nummer 6 an, man macht Nummer 1 bis 5. Aber dann kann man Nummer 6 auch machen. Ja, Vergebung bedeutet dann, nicht den Zeitpunkt abzuwarten, bis der andere schuldlos ist oder irgendwas abgebüßt hat, sondern jetzt schon zu sagen, Schuld spielt keine Rolle mehr. Und es kann praktisch so aussehen, dass man sagt, wenn das eine Ehe-Ding war, dass man sagt, hey, wir machen aber jetzt trotzdem was Gutes. Wir entscheiden uns das jetzt. Wir gehen zusammen was Leckeres essen, ins Kino, irgendwo spazieren. Egal, ich weiß nicht, was ihr für Hobbys sagt. Wenn zwischen Kind und Eltern irgendwie da der Konflikt war, dann gehen wir zusammen Kaffee trinken. Wir gehen zusammen wandern. Wir suchen die Begegnung trotzdem. Die Verletzung soll keine Rolle mehr spielen. In diesen Zeiten ist die Chance da, dass Vertrauen wieder neu entstehen kann. Dass auch positive Gefühle wieder entstehen können. Wenn wir auf die Gefühle warten, dann warten wir ewig. Vergebung fängt oft, allermeistens mit einer Entscheidung an. Und dieser Punkt 6, Verhaltensänderung, fängt auch allermeistens mit einer Entscheidung an. Dass man sich annähert. Nichts vorspielt, aber konsequent an der Verhaltensänderung arbeitet. Und wenn du die Person nicht mehr sehen kannst, weil sie vielleicht gestorben ist oder weil sie weggegangen ist und dich nicht mehr sehen will oder was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du trotzdem dein Verhalten ändern. Immer wenn die Gedanken und die Bitterkeit hochkommt, dann segne diese Person in Gottes Namen. Spreche ihr Gutes zu, geh ans Kreuz und bring deinen Schmerz. Immer wieder, immer wieder. Und Stück für Stück vergibst du vollständig. Und manchmal können wir es hier auf der Erde erleben, dass wir die Vergebung wirklich vollenden können. Oder zu 99% beenden können. Manchmal kommt dann immer wieder was hoch, aber dann können wir wieder zum Kreuz gehen und die Prozesse durchmachen. Und dann werden wir die absolute Vollendung der Vergebung in Ewigkeit erfahren und erleben. In der Gegenwart Christi. Weil da sehen wir dann wirklich leibhaftig, wer er ist, wie er ist. Erfahren viel unmittelbarer seine Liebe und Vergebung. Und das wird uns vollkommen machen in der Vergebung. Gott segne uns dazu. Vergebung ist ein Prozess. Und ich sage jetzt nicht einfach, deswegen, jetzt habe ich es euch gesagt, Punkt 1 bis 7, macht das und macht das einfach. Ja, weil das ist nicht einfach. Aber ich lade dich zu einem ersten Schritt ein. Ich lade dich ein zu einem Gebet. Dass du ein Gebet sprichst. Zu Gott sagst, ich will vergeben. Und das Gebet haben wir in Form eines Videoclips und den schauen wir uns gleich zusammen an. Und wenn du willst, dann bete da mit. Mach das auch zu deinem Gebet. Und dann nimm dir die 7 Schritte der Vergebung mit und nimm dir irgendwie einen Notizblock und dann mach mal eine Zeit für dich und geh mal in dieser Verletzung, die du hast, diese Punkte durch. Es kostet Zeit, versuch das nicht in 10 Minuten irgendwie zu machen, sondern nimm dir wirklich Zeit dafür und dann geh diese Schritte Stück für Stück in der Gegenwart von Jesus. Also jetzt dieses Gebet, ich mache dir Mut, das mitzusprechen, für deine Verletzungen und danach singen wir ein Lied und wenn du willst, kannst du kräftig mitsingen oder weiter Gott das sagen, was auf deinem Herzen liegt.
Ich habe diese Last schon viel zu lange mit mir herumgetragen. Ich habe mich von dir abgewandt. Und mein Herz hat sich in Stein verwandelt. Du sagst, dein Joch sei leicht, doch ich bin noch immer belastet. Du sagst, deine Last sei leicht, doch ich bin noch immer belastet. Du sagst, du gibst mir Ruhe, doch ich bin noch immer belastet. Besänftige meine Rachegedanken, meine Wut, mein Hass und befreie mich von meinen boshaften Gedanken. Sende mir einen Tropfen deines Heiligen Geistes vom Himmel und erweiche mein steinernes Herz. Gib mir die Kraft, loszulassen. deine Vergebung zuzulassen, meine Selbstvorwürfe sein zu lassen, Verletzungen loszulassen. Bewahre meine Gedanken davor, eine Brutstätte für Groll zu sein. Bewahre meine Zunge davor, über andere zu richten. Bewahre mein Herz davor, ein Zufluchtsort für den Hass gegen andere zu sein. Gib mir die Kraft, dir alles zu übergeben. Gib mir die Kraft, schwach zu sein. Gib mir die Kraft, zu vergeben, es loszulassen und liegen zu lassen.
Der vergebende und dich liebende Gott segne dich. Er schenke dir seine Liebe, seine Vergebung und die Fähigkeit, anderen Stück für Stück zu vergeben und seinen Frieden, der alles Verstehen übersteigt, zu empfangen. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.